Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Googelt man Witze und Genetik, dann findet man das hier. Mathematiker, Physiker und ein Biologe sitzen im Zug und fahren durch Schottland. Während der Fahrt sehen sie auf einer Wiese ein schwarzes Schaf, worauf der Biologe meint, ich sehe, dass die schottischen Schafe schwarz sind. Dann sagt der Physiker, du meinst wohl, dass manche schottischen Schafe schwarz sind. Darauf sagt der Mathematiker, nein, wir wissen lediglich, dass es in Schottland mindestens ein Schaf gibt und dass wenigstens eine Seite dieses Schafes schwarz ist. Das, was mir am meisten Sorgen dabei macht, ist, dass darunter 84 Likes sind. Martin Moder, Science Slam Europameister, kennst du einen besseren Witz?
Nein, ich finde den großartig.
Wieso?
Ich finde, die Kunst an so richtigen Hardcore-Science-Jokes ist ja, dass man es nicht versteht. Da ist das Problem, man versteht es und es ist so halblustig. Und das ist genau in diesem Sweet Spot drin, würde ich sagen, wo es eigentlich sehr interessant für die breite Masse wird.
Weil?
Weil man versteht, warum es nicht lustig ist. Ich kann es nicht erklären, warum ich ihn nicht so wahnsinnig lustig finde. Mhm. Weil es ist ja schon schwer zu erklären, warum ein Witz lustig ist. Und ja, in dem Moment verliert er seine Witzigkeit. Ich weiß gar nicht, wie das andersrum überhaupt funktionieren wird. Also ich probiere es gar nicht.
Martin Moder ist Science Slammer, war der erste Europameister als Science Slammer und er lebt in der europäischen Hauptstadt des Humors in Wien und ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen eine Stunde Talk. Und ich traue uns das Versprechen zu, wir werden witziger als der Einstieg.
Schauen wir mal.
Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Martin Moder ist zu Gast, ist der erste Europameister, den es im Science Slam gab. Und Martin, am Anfang ist das bei uns so, du darfst dir was wünschen. Ich habe hier einen Umschlag, wo ein Zettel Papier drin ist. Und darauf steht, drei mögliche Aktivitäten mit Martin Moder. Und du darfst dir jetzt eine davon aussuchen. Ich kenne die vorher auch nicht. Und unter erstens steht hier, Besuch im Leinzer Tiergarten. Da gibt es große und echte Tiere. Warst du schon mal da?
Nein. Ich wollte immer hin und ich mag große Tiere. Und ich bin auch einer der wenigen Vertreter der Tierparks. Ich glaube, das hat Sinn. Aber ich warte mal die anderen Antwortmöglichkeiten.
Ich vermute, das ist so eine Anspielung mit dem Tierpark und den großen Tieren darauf, dass du damals Europameister geworden bist mit einem Science Slam über Drosophila. Also, aber große Tiere reizen dich auch. Es muss nicht die Fruchtfliege sein.
Ja. Okay. Es wäre leichter, das Gehirn von größeren Tieren zu untersuchen. Das lassen es mich wahrscheinlich nicht im Leinzer Tiergarten. Und ich glaube, ich würde es auch gar nicht machen wollen. Aber ich mag große Tiere und ich mag kleine Tiere. Ich mag eigentlich alle Tiere, außer Spinnen.
Zweite Möglichkeit, Rosenmontagszug bei uns in Köln besuchen. Ich vermute, weil du dich bei diesem Science Slam verkleidet hast als Fliege. Bist du so ein Verkleider?
Ja, eigentlich schon. Ich habe keine Ahnung, was dieser Rosenmontagszug ist.
Du weißt nicht, was der Rosenmontagszug ist? Wirklich nicht?
Nee. Das ist der. Ich habe ziemliche Bildungslücken abseits von Fruchtfliegen und Genen.
Oh, das ist der große Karnevalsumzug des Straßenkarnevals am Rosenmontag und ist, glaube ich, hier in Köln das wichtigste Ereignis des Jahres, wo sich alle Menschen verkleiden und Straßenkarneval feiern und so.
Okay. Momentan tendiere ich mehr zu Tierpark. Okay. Aber ich warte mal ab.
Dritte Möglichkeit steht hier, ein Besuch auf der Sonnenbank. Ich vermute, weil das Klischee ist, dass ihr Wissenschaftler immer nur im Labor seid und nie daraus hervorkommt oder so.
Oi. Okay, also pass auf. Ich arbeite in einem Labor. Wir arbeiten an DNA-Schäden und an Krankheiten, die alle irgendwie durch DNA-Schäden entstehen. Ich bin da ein bisschen sehr paranoid, was diese ganzen Sonnenbänke und so angeht. Ich glaube, ich werde den Tiergarten nehmen. Dort schön mit Sonnenhut mir die großen Tiere anschauen.
Wo würdest du zuerst hingehen?
Ich liebe Giraffen.
Ah, warum?
Weil die so lustige Hälse haben. Du erwartest dir wahrscheinlich sehr tiefgründige Antworten.
Ja.
Kannst vergessen.
Ja, richtig,
ich mag
so
langhälsige Giraffen, weil die voll süß sind.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Martin Moder ist zu Gast. Er war der erste Europameister, den es jemals im Science Slam gegeben hat. Und ihr müsst euch das so ein bisschen so vorstellen. Bei seinem zentralen Auftritt war das so, er hat sich als Fliege verkleidet. Also nicht als Horrorfliege, sondern ein bisschen mehr als Comedyfliege. Und dann tritt er auf die Bühne und dann auf einmal.
Kennt ihr das? Das ist wahnsinnig nervig, oder? Wenn man sich vornimmt, sich einmal gesund zu ernähren, man greift statt in die Keksdose, in die Obstschüssel, schon schießt einem entgegen eine ganze Armee aus Fruchtfliegen. Ja, diese kleinen Obstmuckel, die kann ja eigentlich keiner wirklich leiden.
Hast du noch eine gute Erinnerung an den Auftritt damals?
Ich habe eine sehr gute Erinnerung. Und zwar, da habe ich diesen Science Slam gemacht und da waren halt 900 Leute und mitunter auch sehr viele Kinder in der ersten Reihe. Und das Ganze ist gut gelaufen und hat Spaß gemacht und so. Aber was mir am meisten getaugt hat, war, dass ein paar Tage danach schreibt mir eine Freundin, dass ihr Kind, das scheinbar auch bei dem Auftritt war und ich habe das gar nicht mitbekommen, versucht hat, daheim eine Fruchtfliegenzuchtstation einzurichten. Und zwar, indem es heimlich altes, gammeliges Obst unter das Sofa geschoben hat.
Oh nein.
Und da habe ich mir gedacht, die arme Frau, aber wie cool ist das eigentlich, dass der sich scheinbar den Auftritt so gemerkt hat und Gedanken gemacht hat und sich dachte, ich will jetzt auch Fruchtfliegen das Gehirn rausnehmen oder was weiß ich. Das fand ich echt schön.
Was ich mich am Anfang direkt gefragt habe, wenn ich das richtig erkenne, ist das ja vom Musikstück her Flight of the Bumblebee. Ist ja gar nicht Fruchtfliege, ne? Ist ja Biene.
Ja, ich habe mir gedacht, das checkt eh keiner. Ich habe mir selber nicht so viel Gedanken gemacht.
Ja, aber bei euch Wissenschaftler, ihr müsst ja sonst schon auch akkurat sein, ne? Eigentlich.
Und genau das ist das Schöne, wenn du auf eine Bühne gehst und dich als Fliege verkleidest, in dem Moment nimmt dich keiner mehr so ernst, dass erwarten wird, dass du wahnsinnig akkurat bist.
Das heißt, du hast so die Chance, die wissenschaftlichen Fakten leicht zu präsentieren.
Genau, das ist unfassbar befreiend. Ja. Niemand dreht dir die Worte im Mund um. Ja. Du musst keine Achsen richtig beschriften, herrlich.
Du arbeitest im Wissenschaftlerleben als Molekularbiologe am Forschungszentrum für Molekulare Medizin in Wien. Du machst da deine Doktorarbeit. Kannst du grob sagen, wie viel Zeit bist du sozusagen seriöser Forscher, wenn man so will? Und wie viel Zeit bist du Slammer oder Publizist?
Also was mir ganz wichtig ist mit den ganzen Projekten, die ich nebenbei mache, ist, dass meine Forschungsarbeit nicht drunter leidet. Also ich denke mir nicht, ich gehe jetzt nach Hause und schreibe irgendeinen schönen Artikel früher. Also ich gehe nicht früher nach Hause, sondern ich schaue halt einfach, was bleibt über neben dem Labor, dass ich noch in irgendwelche anderen Dinge stecken könnte. Aber da bin ich dann sehr konsequent. Also das macht mir nämlich einfach irrsinnig viel Spaß. Ich kann jetzt schwer abschätzen, wie viel ich im Labor arbeite. Das ist immer sehr, sehr phasenabhängig. Aber mir macht beides ziemlich gleichermaßen Freude. Und deswegen würde ich da jetzt gar nicht so krass unterscheiden persönlich.
Jetzt im September erscheint das ist dein erstes Buch, ne?
Mhm.
Genau, das heißt, treffen sich zwei Moleküle im Labor und beim Durchblättern merkt man, du hast dir die großen Dinge schon vorgenommen. Da geht es um Liebe, es geht um Leben, es geht um Forschungsarbeit im Labor. Geht um Genetik natürlich auch, weil das deine Kernkompetenz sozusagen ist. Hast du ein Lieblingsthema da drin?
Oh, das ist schwer. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ja, ich glaube, was mich am meisten fasziniert hat, ist gleich das erste Kapitel, was nicht heißen soll, dass die Leute nicht weiterlesen sollen. Das ist das Erste, was mir gerade einfällt, weil ich es heute überflogen habe.
Vom rosa Urschleim zum mongolischen Frauenheld.
Ja, ja.
Worum geht's?
Ich bin nicht so gut mit den Titeln, aber ich glaube, der Text ist ganz okay. Es geht darum, um die Frage, wie das erste Lebewesen entstanden ist. Weil wir haben ja heute, es ist schon relativ gut etabliert in den Köpfen aller Leute, dass sowas wie Evolution stattfindet und sich alle Organismen ständig anpassen und weiterentwickeln. Aber wo das allererste Lebewesen, ja, auf diesem großen, dreckigen Gatschhaufen, der die Erde damals war, hergekommen ist, das ist ein bisschen so ein Mysterium. Aber es gibt schon großartige Erkenntnisse, wo man zumindest Teile von dieser Entwicklung, wie man sich vorstellt, dass sie stattgefunden hat, verstehen kann. Wie sind die ersten Proteine entstanden, die ersten Buchstaben der Erbinformation, die Zellmembran? Das hängt zusammen mit Kometen und Uratmosphären und Blitzen und lauter so coolen Dingen. Und da kann man sich tatsächlich schon ein relativ gutes Bild davon machen heutzutage, wo eventuell das erste Leben hergekommen ist. Das finde ich cool.
Also wahrscheinlich ist das ja erstmal eine Definitionsfrage. Also sagst du, das erste Protein ist das, wo wir erstes Leben verorten? Oder sagst du von mir aus die erste organische, chemische Verbindung? Oder also das muss man ja wahrscheinlich erstmal festlegen.
Ja, Leben vor allem dadurch definiert, dass es sich selbst vervielfältigen kann.
Und wann war das und wo war das? Kann man das ungefähr sagen?
Man hat grobe Vorstellungen davon, wann es erdgeschichtlich passiert ist. Und zwar ziemlich nahe nach dem letzten großen Asteroidenbombardement, das auf die Erde gegangen ist. Wo genau das passiert ist, kann man, glaube ich, nicht sagen. Eventuell auf den Oberflächen von irgendwelchen Steinen, die durch ihre Zusammensetzung chemische Reaktionen beschleunigen können. Eventuell glaubt man an schwarzen Rauchern, die so eine kleine, unter Meer, das sind so heiße Austrittsöffnungen, die quasi einen Wasserfluss in einen zyklischen Wasserfluss um sich bilden, wo quasi, wenn da etwas drin ist, es permanent erhitzt wird und abgekühlt. Und erhitzen und abkühlen ist eigentlich genau das, was ich heute im Labor mache, wenn ich DNA vervielfältigen will.
Mir ist ein Kapitel, wenn ich durch das Inhaltsverzeichnis durchgucke, natürlich direkt aufgefallen. Da steht, das zweite Kapitel heißt Liebe, Gene und Streichelroboter. Und davon heißt die letzte Unterüberschrift Wissenschaftlich kuscheln. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ich habe mir gedacht, ich möchte auch ein bisschen was Praxistaugliches einbauen. Und zwar, es gibt Forscher, die haben so unfassbar coole Gebiete. Die wollen zum Beispiel wissen, welche Streichelintensität ist die, die man am intensivsten spürt. Und was die gemacht haben, ist, sie haben sich quasi den Traum erfüllt, den jeder einzelne Wissenschaftler irgendwie hat in seinem innersten Selbst. Und zwar haben sie einen Streichelroboter gebaut, der quasi die Haut vom Probanden gestreichelt hat und dann ist ihr Nervenpotenzial gemessen worden. Wie intensiv quasi wird das wahrgenommen? Und da haben sie halt gesehen, was ist die ideale Geschwindigkeit, was ist der ideale Druck, was ist die ideale Temperatur. Siehe da, die ideale Temperatur ist Hauttemperatur. Das heißt, wenn schon kuscheln, dann am besten nackt. Und ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, wenn man, keine Ahnung, da dann auf einmal Lineal und Stoppuhr auspackt bei irgendeinem Tinder-Date oder was weiß ich.
Und sagt,
aber
so, jetzt
es wirkt eventuell ein bisschen gebildet.
Das andere, was ich noch gefunden habe, was so als Überschrift ein bisschen ins Auge fällt, also viele natürlich, aber dieses mit Weißbrot ins Koma saufen, weil es den gleichen chemischen Effekt hat, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Weißt du, wenn du in eine Brauerei gehst, da ist ja meistens so, dass irgendwelche Mikroorganismen, Hefe oder so, erst den Alkohol herstellen. Und manche Leute haben es da ganz raffiniert gemacht, die haben diese Brauerei quasi im Körper und das nennt sich tatsächlich Eigenbrauersyndrom. Das ist, wenn der Darm so sehr mit Hefebakterien kolonialisiert ist, dass wenn du etwas Stärkehaltiges isst, Weißbrot als klassisches Beispiel, das direkt in Alkohol umgewandelt wird und ja, du eigentlich ziemlich bummfett werden kannst, wenn man das in Deutschland sagt, einfach vom Konsum von Reis oder eben Weißbrot, Spaghetti. Und ich habe halt versucht, so ein Sammelsurium von den spannendsten Erkrankungen aufzustellen, weil oft lernt man ja am meisten drüber, wie etwas funktioniert, wenn man es kaputt macht. Das ist das quasi, was man im Labor ständig tut. Wenn ich wissen will, wie was funktioniert, mache ich es kaputt oder einen Teil davon kaputt und schaue, was funktioniert dann nicht mehr. Und deswegen glaube ich, ist auch der Schritt über die Erkrankung sehr interessant zur Erklärung von Phänomenen im Normalzustand.
Wie lange hast du gebraucht?
Ich glaube, es war circa ein Jahr.
Ich
habe immer phasenweise sehr unterschiedlich intensiv daran gearbeitet. Gegen Ende hin habe ich dann halbwegs den Dreh rausgehabt, wie ich die Arbeit ein bisschen so ritualisieren kann, dass ich ein bisschen stetig vorankomme und nicht immer mich 2 Wochen kaputt arbeite und dann 2 Wochen chill. Das hat ein bisschen gedauert, aber gegen Ende hin ist dann sehr linear abgeflossen und das war dann recht angenehm.
Treffen sich 2 Moleküle im Labor. Martin Moder hat es geschrieben, ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. 1 Stunde Talk ist Science Slammer und wir können uns jetzt überlegen, ob wir per Eigenbrauer-Syndrom dann so müde werden, dass wir noch wissenschaftlich kuscheln und danach in Suppenkoma fallen. In dem Vorwort von deinem Buch Treffen sich 2 Moleküle im Labor beschreibst du unter anderem, dass du als Kind deine Finger in den Fleischwolf gesteckt hast und dass du dich daran eigentlich noch so ein bisschen erinnern kannst und sagst so sinngemäß, diese offene Fleischwunde hat vielleicht dazu beigetragen, dass du dich mit den Erkrankungen oder mit der Biologie des Lebens und des Menschen irgendwie auseinandersetzen möchtest. Ist das tatsächlich für dich so ein bisschen der Anfangspunkt, wo die Faszination zum ersten Mal geweckt wurde?
Ich bin immer irrsinnig skeptisch, wenn es darum geht, alte Erinnerungen von mir selbst zu beurteilen in ihrem Wahrheitsgehalt. Aber das ist die Art und Weise, wie ich mich daran erinnere. Meine Mutter erzählt die Geschichte so gern, wenn sie klar machen will, wie doof ich war.
Aber der Finger ist geheilt.
Dem geht's gut. Ja. Alles wieder fit.
Wann hast du dich dazu, du hast Biologie dann als erstes studiert oder bevor du sozusagen die Vertiefung gemacht hast, Molekularbiologie?
Ja, das war in Österreich damals so geregelt, dass du zuerst ein Biologiestudium hast und da hast du halt die ganzen Dinge, die mich damals nicht so arg fasziniert haben. Das heißt, du musst auswendig lernen, die Verdauungssysteme von allen möglichen Quallen und ich wollte aber nur Gene manipulieren und irgendwelche molekularen Dinge herausfinden und das war am Anfang ein bisschen frustrierend, aber je weiter ich gekommen bin, desto mehr habe ich gemerkt, wie absolut cool dieses Zeitalter ist, um Molekularbiologe zu sein. Und da ist dann eigentlich wirklich erst die Leidenschaft losgegangen.
Was fasziniert dich vor allen Dingen daran?
Wir können jetzt, und zwar eigentlich erst seit 2-3 Jahren, kinderleicht Gene verändern. Das ist absolut einfach geworden durch eine Technologie namens CRISPR-Cas9. Ich glaube, heute haben vielleicht schon einige davon gehört.
Hilf uns kurz.
Das ist eine Methode, mit der man fast wie im Lego-Block-Prinzip Gene herausschneiden kann, Gene einbringen kann und einfach das, was früher Jahre gedauert hat, um ein Gen zu verändern, kann man jetzt an einem langen Wochenende vielleicht durchführen. Und da geht gerade so wahnsinnig viel weiter. Ich vergleiche das gern mit der Zeit, als das erste klapprige Doppeldecker-Flugzeug über den Atlantik durchgehend geflogen ist. Es war nur 50 Jahre später, 69, dass der erste Mensch mit einer Rakete zum Mond geflogen ist und dort einen Fuß hingesetzt hat. Und ich glaube, dass wir, also ich bin überzeugt, dass wir molekularbiologisch gerade in so einer Boomphase sind, wo auf einmal innerhalb kürzester Zeit so viele Dinge möglich werden, die vor wenigen Jahren, das, was wir heute machen, hätte vor 5 Jahren noch utopisch gewirkt. Das finde ich schon sehr spannend.
Was sind denn die zentralen Fragen, um die ihr euch gerade kümmert?
In meinem Labor? Wir arbeiten an seltenen Erbkrankheiten und wir versuchen sie ein bisschen anders zu behandeln oder sagen wir Behandlungen zu entwickeln. Und zwar nicht, indem wir den Erbdefekt reparieren, sondern ob wir schauen, ob wir noch irgendwas anderes in der DNA kaputt machen, sodass der zweite Defekt den ersten kompensiert. Ja, so ein bisschen wie wenn du, ich weiß nicht, eine Beule hast und damit es nicht so weh tut, hast du die Zehen an, dann spürst du die Beule nicht mehr so. Grob gesagt. Aber es gibt Beispiele, wo sowas funktioniert und wir suchen systematisch nach anderen Genen, die wir zerstören können, um diese seltenen Erbkrankheiten zu kompensieren.
Woher wisst ihr, an welchen Stellen ihr was zertrümmert? Ihr müsst ja zumindest so eine Art Arbeitshypothese haben.
Ja, das ist genau das Schöne. Wegen CRISPR brauchen wir das eben nicht, sondern wir können einen Haufen Virus produzieren, wo jeder Virus ein anderes menschliches Gen zerstört. Und dann können wir einfach haufenweise von diesen Viren auf haufenweise menschlicher Zellen hauen. Und in jeder Zelle wird dann ein anderes Gen ausgeschalten. Das heißt, wir müssen gar nicht wissen, schalten wir mal das Gen aus, schauen, was passiert, sondern wir schalten gleich alle Gene aus, und zwar jeweils in anderen Zellen. Und dann schauen wir, was passiert. Und dann schauen wir, ob diese Zellen ihre Schäden besser reparieren können.
Schaltet ihr gezielt Gene aus oder nehmt ihr euch einfach Bereiche vor? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also diese Viren, die wir haben so circa 21.000 Gene im menschlichen Genom. Und diese Viren schalten davon 19.000, grob gesagt, aus. Das heißt, wir wissen, dass fast jedes menschliche Gen ausgeschalten wird.
Und das heißt, an welchen Krankheiten, hast du mal ein Beispiel, welche seltenen Erbkrankheiten ihr, um die ihr euch kümmert?
Also wir spezialisieren uns auf Erbkrankheiten, die mit den DNA-Reparaturmechanismen zusammenhängen. Weil weißt du, während unserem Gespräch hier, während wir hier so plaudern im Zuge dieser Sendung, wird dein Körper insgesamt mehr Schäden an seiner DNA bekommen, ganzen Körper zusammengenommen, als alle Wikipedia-Artikel aller Sprachen zusammengenommen Buchstaben haben. So viele Schäden nimmt deine DNA. Und es gibt für die verschiedenen Arten von Schäden verschiedene Reparaturmechanismen und bei manchen Menschen sind die aber kaputt, weil die Gene dafür mutiert sind. Und da schauen wir, und das sind Krankheiten, von denen hat man meistens nicht gehört, weil sie halt sehr selten sind.
Nimm mal ein Beispiel.
Fanconi-Anämie ist eins, davon gibt es in Österreich vielleicht 1-2 Dutzend Patienten.
Was ist das?
Xeroderma pigmentosum.
Wie sieht man das auf der Phänomenebene?
Fanconi-Anämie, also die Leute kommen mit einer starken Blutarmut auf die Welt. Das kann man insofern behandeln, dass man vielleicht eine Knochenmarkstransplantation macht, was echt keine einfache und schöne Operation ist. Und wenn sie das quasi überlebt haben, ist es aber noch immer so, dass sie meistens so mit 30. Lebensjahr dann sterben an Krebs, weil sie eben DNA-Schäden nicht gut reparieren können. Und da schauen wir halt, ob wir eine Möglichkeit finden, das zu ändern.
Habt ihr Fortschritte?
Ja, also wir stecken noch drin in der Suche. Es gibt halt die verschiedensten Krankheiten. Für ein paar davon haben wir schon echt interessante Ergebnisse und sind auch schon alle am Schreiben von den Manuskripten. Aber da findet sich sicher noch einiges.
Und wie passt da jetzt also der Science Slam mit rein? Wann hat das für dich
überhaupt
angefangen?
Nicht.
Okay.
Wie hat das angefangen? Ich war Mountainbiken in Mödling und dabei höre ich immer so Podcasts über mein Smartphone.
Das ist eine gute Wahl.
Und da habe ich, ich finde auch, gerade einen gehört und da hat jemand, ich glaube, es war ein deutscher Kriminalbiologe, Marc Benecke oder so,
hat
irgendwie Science Slams erwähnt und ich wusste nicht, dass es sowas gibt und ich bin kurz stehen geblieben, habe mich auf irgendeinen Heuballen gesetzt und habe gegoogelt, ob es sowas auch in Österreich gibt und habe gesehen, in ein paar Wochen ist einer in Graz, habe dann meine Eltern angerufen, weil ich die am Wochenende besuchen wollte und mein Vater gefragt, ob er einen Draht hat, aus dem ich irgendwie Flügeln basteln könnte oder so. Und bis dahin habe ich nur gewusst, ich will ein Fliegenkostüm basteln und als Flieger herumlaufen. Alles andere habe ich mir dann innerhalb von ein paar Tagen zusammengeschustert. Aber so hat es quasi begonnen.
Das heißt, du hast sozusagen, das war dein erster richtiger Science Slam. Du hast nicht vorher 3 Jahre schon Science Slam geübt und bist dann damit sozusagen auf die Bühne gegangen, sondern das war für dich auch der Anfang.
Absolut, absolut.
In welchem, das heißt, das war dann 2013, 2014?
Ich glaube, das war 2013 der in Graz. Dann ja. Österreich-Finale und Europa-Finale war dann 2014.
Was hat dich so sehr daran gereizt?
Ist schwer zu sagen. Ich bin prinzipiell daran gewohnt, auf Bühnen zu sein, weil ich lange in einer Heavy-Metal-Band gespielt habe. Und ich weiß, dass ich sehr gern über Wissenschaft vor Leuten rede, weil ich eine Zeit lang, ich glaube 2 Jahre lang, Tutor in einem Besucherlabor war, im Vienna Open Lab. Und ich habe mir gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn man die zwei irgendwie kombinieren könnte. Und hat mir sehr gut gefallen, scheint den Leuten auch gut gefallen zu haben. Also hat es einigermaßen geklappt, glaube ich.
War das irgendwie dotiert eigentlich, der Titel? Also hast du davon irgendwas bekommen oder ist dann der Verlag an dich herangetreten und hat gesagt, also mach mal ein Buch oder wie ist es dann gewesen?
Das fand ich so cool. Man hat immer einen Preis bekommen und die sind sukzessive, je weiter man gekommen ist, aber weniger geworden. Also man hat, ich habe nach dem Finale, nach dem ersten Science Slam, den ich gemacht habe in Graz, habe ich ein iPad bekommen. Als ich dann das Österreich-Finale bekommen habe, habe ich eine sehr coole Solartasche für das iPad bekommen. Zu meinem Nachteil habe ich das iPad dann schon längst verkauft gehabt, aber die Tasche habe ich heute noch, die ist echt schick eigentlich. Und beim Europafinale habe ich dann ein goldenes Plastikhirn in einer Dose bekommen.
Wo steht das?
Das steht ganz präsent in meinem Wohnzimmer, in einem ganz speziellen Spot, neben einem Einstein, der solarbetrieben ist und mir den Vogel zeigt.
Nachdem du Europameister geworden bist, also hat sich was für dich verändert? Sind dann Leute auf dich zugekommen, haben gesagt, hey, komm doch mal zu uns mit einem Science Slam oder mach doch mal dies oder mach doch mal jenes oder halt eine tolle Vorlesung. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich glaube, das Größte, was schon passiert ist, war eigentlich, dass der Verlag an mich herangetreten ist. Und ich tendiere dazu, mir keine großen Gedanken über die Zukunft zu machen, sondern eher so in eine Sache nach der anderen reinzustolpern. Und so war das eigentlich auch mit dem Buch. Also die haben mich angeschrieben, ob ich ein Buch schreiben will. Ich hab mir gedacht, ja, vielleicht als ein sehr abstraktes Zukunftsprojekt fürs hohe Alter, vielleicht treffe ich mich mal mit den Leuten und habe mir angehört, was sie gesagt haben. Und sie haben halt gesagt, schreib doch mal eine Einleitung und dann schick's uns. Und das hat ihnen dann gefallen und damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Und dann habe ich einfach weitergeschrieben und ich glaube, es war erst, wie ich 60-70% geschrieben gehabt habe, wo mir so richtig bewusst geworden ist, dass die das wirklich
veröffentlichen. Die meinen das ernst, ja. Die meinen das ernst. Hast du dir Hilfe geholt fürs Schreiben in irgendeiner Art und Weise?
Eigentlich nicht. Ich hatte ein bisschen Erfahrung, weil ich schon ein Jahr lang einen Blog geführt habe. Aber bis auf Word, Autokorrektur eigentlich nichts.
Wie hat die Community reagiert, sowohl auf den Science Slam als auch jetzt darauf, dass du ein Buch machst?
Ja, das mit dem Buch, nachdem es noch gar nicht so heraus ist, habe ich community-wise noch gar kein Feedback bekommen.
Das kommt wahrscheinlich noch, ja.
Ja.
Und für die Science Slam Sachen, also gibt es da Rückmeldungen von Leuten?
Ja, eigentlich positiv von allen Seiten. Hat niemand was dran auszusetzen. Hat ja allen Spaß gemacht.
Ich frage das deshalb, weil ich gerade jetzt die Naturwissenschaften oder nehmen wir ruhig die Molekularbiologie, so ein bisschen sind die ja immer im Verdacht, dass Lehre doch auch relativ trocken ist oder so. Ne? Deutsche Wissenschaftler tun sich manchmal zum Beispiel schwer, in Fernsehsendungen zu gehen, weil sie die Sorge haben, dass das nicht differenziert genug dargestellt werden soll und so weiter und so fort. Und du machst ja jetzt genau das Gegenteil. Du machst auf eine humorvolle Art und Weise eine Popularisierung von Wissenschaft. Und ja, meine Frage zieht so ein bisschen dahin, ist das in der Community nicht doch so ein bisschen, also ob das einem Wissenschaftler angemessen ist, weißt du, wie ich meine?
Ja, ist mir eigentlich egal. Ich finde, es ist ein riesengroßer Fehler, wenn Wissenschaftler versuchen, ihre Seriosität zu wahren, indem sie sich nicht trauen, Dinge herunterzubrechen. Ich glaube, der schwerste Fehler, den man machen kann, ist, wenn man es schafft, dass die Leute nicht alles verstehen, was man sagt und daraus ableiten, Wissenschaft ist nichts für mich. Sollen es machen, was wollen die Wissenschaftler, interessiert mich nicht oder kenne ich mich eh nicht aus. Ich glaube, es ist viel besser, wenn man Sachen vielleicht ein bisschen vereinfacht ausdrückt, vielleicht über den Weg des Humors ein bisschen besser transportieren kann. Weil wenn man es schafft, dass sich die Leute dafür interessieren, dann werden sie sowieso von sich aus sich genauer informieren. Und wenn irgendetwas vielleicht ein bisschen sehr vereinfacht war, sowieso die ganze Wahrheit lernen. Mhm. Besser als sie wenden sich von Anfang an ab. Also ich mache mir da keinen großen Kopf.
Gibst du eigentlich auch, du bist jetzt am Forschungszentrum für molekulare Medizin in Wien, ist das irgendwie an die Uni angedockt und du machst auch Lehre oder?
Nö, momentan nicht. Also momentan bin ich komplett eingespannt mit meiner Forschung.
Okay. Weil das ja eine schöne Möglichkeit wäre, ne? Also gerade die Sachen, die du als Science Slammer oder jetzt auch als Autor irgendwie lernst, zu sagen, hey, daraus, das nehme ich mit, um dafür auch Veranstaltungen zu machen, Vorlesungen, was auch immer. Lust drauf?
Ja, also ich weiß eh noch nicht so genau, wo es nach meinem PhD hinführen wird, aber wenn Lehre ein Teil davon ist, dann sage ich sicher nicht nein. Also ich rede gern über Dinge, die mich faszinieren und das könnte ich dort sicher machen.
Wie lange geht die Doktorarbeit? Wie lange brauchst du noch? Jetzt musst du dich festlegen.
Zwei plus minus ein Jahr.
Seit wann bist du dran?
2 Jahre.
Wenn du es dir backen könntest, eine Idee, was du sozusagen danach oder mit dem Doktor dann machen willst?
Ich bin der ultimative Opportunist und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, die Natur selber ist der ultimative Opportunist. Ja? Schau dir an, unsere Hände, die sind nicht dafür evolviert, dass wir da einen Stift nehmen und Notizen machen, sondern dass wir uns von Ast zu Ast schwingen. Irgendwann hat dann ein Affe oder halt irgend so ein affenähnlicher Vorfahrer sich gedacht, kann man mit den Dingen auch einen Stein nehmen und auf eine Nuss hauen? Und auf einmal ist mehr Richtung Werkzeug gegangen und irgendwie hat das bei denen gut funktioniert. Warum sollte das bei mir nicht gut funktionieren? Wenn ich die Postdoc-Stelle meiner wildesten Träume finde, dann gehe ich dorthin und mache einen Postdoc und weiß Gott, werde Gruppenleiter und gewinne den Nobelpreis. Oder vielleicht mache ich etwas vollkommen anderes. Ich traue mich da überhaupt nicht, mich festzulegen.
Wenn wir ein bisschen kurzfristiger gucken, was hast du sonst an Plänen? Also gibt es, keine Ahnung, neue Science-Slam-Wettbewerbe, an denen du teilnimmst oder du arbeitest im Geheimen an einem großartigen Science-Slam-Programm oder so?
Slam-technisch ist momentan nichts geplant. Was passieren wird, ist, dass am 8. November ich was mit den Science-Busters im Stadtsaal machen werde. Kennt man die in Deutschland?
Sag nochmal kurz 2 Sätze, wer es ist.
Das ist die schärfste Science-Boy-Group der Milchstraße, wie sie sich selber nennen. Die machen wahnsinnig gute Science-Shows, wo es halt sehr unterhaltsam darum geht, wirklich spannende Dinge zu lernen. Und ich habe damals mit dem Professor Oberhummer, das war einer der Gründungsväter, mich getroffen, weil wir zufällig über CRISPR-Cas9 ins Gespräch gekommen sind. Und er hat gesagt, mach doch mal bei uns mit. Und seitdem, er ist mittlerweile leider verstorben, aber die Sache steht noch und am 8. November ist es dann soweit.
Bist du denn immer noch, also sag uns noch einmal, weil ja sozusagen der Science Slam Vortrag, der damals gewonnen hat, ging um die Fruchtfliege, ich glaube um die Hirnamputation der Fruchtfliege. Spielen die Drosophila-Kollegen für dich noch eine Rolle heute oder sind die eigentlich jetzt außen vor?
Nein, mir wird es noch ein bisschen warm ums Herz, wenn ich sie bei mir in der Wohnung sehe. Aber sonst, arbeitstechnisch bin ich nicht mehr an ihnen unterwegs. Es war für mich immer so ein zweischneidiges Schwert mit dem Fliegen, weil auf der einen Seite man großartige Forschung mit ihm machen kann, auf der anderen Seite fand ich sie so unfassbar süß. Wenn man sie ein Jahr lang, jeden Tag, stundenlang unter dem Mikroskop sieht, die wachsen einem wirklich ans Herz. Ich habe dann auch immer, wenn es Zeit war, ihre Gehirne zu untersuchen und zwei haben sich gerade gepaart, habe ich die immer vorher separiert, damit sie fertig werden konnten, weil ich mir dachte, die sind verliebt, ich kann jetzt nicht da intervenieren. Und
hast ihnen aber dann doch das Gehirn rausgeschnitten, ne?
So ist es. Job ist Job.
Hast wenigstens ein bisschen schlechtes Gewissen dabei.
Eigentlich schon, aber ich bin sehr vorsichtig heute dabei, keine Insekten in meiner Wohnung zu massakrieren. Alle fangen und beim Fenster rauszuwerfen, karmamäßig und so.
Martin Moder wirft in diesen Tagen das Buch auf den Markt, Treffen sich 2 Moleküle im Labor, war der erste Science-Slammer-Europameister, den wir überhaupt hatten in Europa und war heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Ja, schön, dass ich da war.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Die Radio Wissen.
1 Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.